Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Buch der Offenbarung des Johannes, Kapitel 15, die Verse 2 bis 4. Johannes als der Seher von Patmos schreibt: Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, und die Sieger über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens, die da bei dem gläsernen Meer standen und Harfen Gottes hatten. Und sie singen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes, in dem sie sprechen: Groß und staunenswert sind deine Werke, o Herr Gott, Allherrscher. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Wer sollte sich nicht fürchten, Herr, und nicht verherrlichen deinen Namen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Rechtssprüche sind offenbar geworden. Singen ist gesund. Mit dem Singen wird unser Inneres nach außen gekehrt. Wir kommen aus uns heraus, und das dient auch unserer seelischen Hygiene. Auch in unserer christlichen Gemeinde wird gesungen. Sicherlich finden wir uns in manchem Lied wieder und in anderen weniger. Aber Singen hat die Funktion, dass wir angemessen auf Gottes Anrede reagieren. Gottes Wort sucht nach unserer Antwort. Die können wir im Gebet geben, aber eben auch mit unserem Lied. Unser Lied ist also ein Echo der großen Taten Gottes. Auch unser Predigttext ist ein Lied der ersten Christenheit, genauer gesagt der Märtyrergeneration. Es stammt aus der Zeit des Kaisers Domitian. Der hat auf die Christen brutalen Druck ausgeübt. Märtyrer, das ist für uns fast wie ein Fremdwort oder ein Begriff aus der Kirchengeschichte. In vielen Ländern jedoch sind Märtyrer leider keine Seltenheit. Der Begriff ist also kein Dachbodenfund aus der Kirchengeschichte, sondern sehr gegenwärtig. Werbung für das Christentum ist vielerorts verboten und auch mit Todesurteilen behaftet. In unserem Land ist das, Gott sei Dank, zurzeit nicht vorstellbar. Trotzdem sagt uns die Bibel, dass wir als Christen nicht immer ungeschoren davonkommen werden. Der Text kann also auch einmal auf uns zutreffen. Der Ausschnitt aus der Offenbarung lenkt unseren Blick zunächst in den Himmel, auch wenn von dem Himmel gar nicht die Rede ist. So gehört auch das gläserne Meer in den Bereich des Himmels. Es breitet sich, so lesen wir in der Offenbarung, Kapitel 4, Vers 6, vor dem Thron Gottes aus. Das heißt, hier vor dem Thron Gottes stehen die Märtyrer mit ihren Saiteninstrumenten. Sie sind die Sieger. Sie haben durchgehalten. Sie haben den Kampf gegen den Kaiserkult bestanden. Der Kaiser ließ sich göttlich verehren. Schon allein vor dem Thron des Kaisers hatte man die Knie zu beugen. Wie viel mehr vor seinem Bild. Für Christen galt hier das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Sieger zu sein bedeutet, nicht umzufallen, eben gerade nicht den Kaiser anzubeten. Für ihn zu beten, das wäre und war okay. Davon lesen wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können, ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter. In diesem Sinne werden wir auch für Politiker beten, wer sie auch sind. Aber wir werden sie niemals anbeten oder anbetungswürdig verehren. Die hier genannten haben nicht angebetet. So haben sie jetzt vor dem Thron Gottes die große Anfechtung bereits hinter sich. Sieger werden wir nicht immer dann, wenn wir uns durchsetzen, das ist ja fast so eine Weisheit, deswegen habe ich an einer Jacke auch so Leder, an den Ellbogen, sondern wenn wir tun, was uns geboten ist. Die Christen der ersten Gemeinden haben dadurch Siege errungen, dass sie Christus bis zum Tod treu geblieben sind. Sie haben sich weder das Gewissen brechen lassen, noch sind sie so langsam in ihrem Christsein eingeschlafen. Sie haben Christus weder verleugnet, noch verraten. Und das hat sie das Leben gekostet. Aber jetzt, wo sie nicht vor dem Thron des Kaisers, sondern vor dem Thron Gottes den Lobgesang anstimmen, da sind sie die wahren Sieger. Sie singen das Lied des Mose. So wie Mose mit dem Volk Israel durch das Meer gezogen ist und das rettende Ufer erreicht hat, so wissen sie sich auch als Märtyrer jetzt am anderen Ufer. Alle Bedrohung liegt hinter ihnen. Sie hätten alles verlieren können. Ihre von Gott geschenkte Freiheit, das Leben, die Zukunft, Gottes Verheißung. Aber sie haben nicht verloren, sie haben durchgehalten. Jetzt könnten sie sich auf die Schulter klopfen. Aber sie rühmen sich nicht selbst. Sie rühmen sich nicht selbst, den Glauben gehalten zu haben, sondern sie sind ganz Gott zugewandt, ganz mit Gott beschäftigt. Nicht aus einem geistlichen Taktgefühl heraus, man rühme sich nicht selbst, sondern Gott zugewandt zu sein, ist der Ausdruck der Freude über Gott. Sie freuen sich wirklich über Gott. Und solche Freude drückt sich aus in einem Lobgesang. Das kann sich mancher wahrscheinlich gar nicht vorstellen, Gott mit einer Harfe in der Hand von Herzen gern zu loben und das vielleicht noch eine ganze Ewigkeit lang. Wir denken an die Geschichte von Alois, der die nächstbeste Gelegenheit ergreift, das Harfe spielen und Halleluja singen zu lassen und ins Münchner Hofbräuhaus zurückkehrt. Wir sollen keine Angst haben vor Langeweile. Die Unmittelbarkeit Gottes zu erleben, wird spontanes Gotteslob auslösen. Darauf können wir uns verlassen. Wir werden über Gott einmal so sehr staunen, dass uns niemand zu befehlen braucht, los, Halleluja singen. Wir werden Freude über ihn haben. Was mich dabei so sicher macht, ist der Umstand, dass wir schon bei einem schönen Geschöpf Gottes hin und weg sein können. Schenke einer Frau einen Strauß Blumen, einen schönen Strauß Blumen, und sie sagt von selbst, sie sind wunderschön. Nun, sie sagt es vielleicht nicht immer so, das hängt vielleicht auch mit dem Strauß zusammen. Und andersherum ergeht es dem Knaben nicht anders, sieht er ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide. Sagt er, ist das ein schönes Gewächs? Ist es oder ist sie nicht wunderschön? Von einem Knaben lesen wir gleich am Anfang der Bibel. Als er sie sah, rief er in einem Anflug jauchzender Begeisterung, das ist ja Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Adam hat sich in Eva erkannt. Wenn uns schon Gottes Geschöpfe so erfreuen können, wie viel mehr wird uns Gott erfreuen? Und wenn wir bereits Gottes Geschöpfe mit so viel Begeisterung begrüßen, wie viel mehr dann Gott, der diese Geschöpfe konzipiert hat. Also, niemand muss uns auffordern, Gott zu loben. Wir können Gott auf verschiedene Weise loben, mit Liedern, mit Gebeten, wie wir es schon getan haben, im Vertrauen auf seine Führung, indem wir ihm gehorchen. Und wir können ihn auch damit loben, indem wir für ihn mal etwas einstecken. Ich will ja gar nicht gleich sagen, in ein Märtyrium müssen. Die Offenbarung des Johannes beschreibt die Krise der Welt so, dass man sich fürchten muss. Gottes Gericht trifft die Erde. Diejenigen, so lesen wir in Kapitel 16, die das Tier anbeten, werden von bösen Geschwüren befallen. Meer und Grundwasser werden kontaminiert sein, oder sind es längst. Wassermangel und eine unerträgliche Sonnenglut quälen die Menschen. Das Regierungszentrum des Tieres wird getroffen und es verbreitet sich eine große Finsternis und Orientierungslosigkeit. Die Schmerzen der Geschwüre werden unerträglich, Flüsse trocknen und fremden Heeren wird der Weg geebnet. Die Lufthülle der Erde wird zerstört, dazu gewaltige Erdbeben, die die Welt erschüttern. Inseln und Gebirge stürzen ein und die Hauptstädte der antichristlichen Herrschaft brechen zusammen. Dazu ein gewaltiger Hagelschlag. Wir haben Gott auf unsere Vorstellung von dem, wie er zu sein hätte, festgelegt. Aber seine Engel sagen, Gott richtet gerecht. Adolf Pohl war einmal hier, also in der alten Gemeinde, zu einer Bibelwoche über den Römerbrief. Und er hat ja auch einen Kommentar zur Offenbarung geschrieben und den habe ich ihm hingehalten und ihn gebeten, ihn zu signieren. Der schrieb hinein, und in Gerechtigkeit richtet er. Wenn man das hier alles liest, was ich ja nur ausdrucksweise erwähnt habe, aus der Offenbarung, dann muss man sich vielleicht zu dieser Erkenntnis und zu diesem Bekenntnis erst einmal durchringen, zu sagen, und in Gerechtigkeit richtet er. Offenbarung 19, Vers 11. Wir hören ja im Gegensatz dazu häufiger den Spruch, wenn es einen Gott gibt, warum lässt er dann das alles zu? Und damit kriegt er den Stempel ungerecht. Dieser Text betont, dass Menschen, die das miterleben werden, nicht umkehren werden. Es ist längst nicht so, dass jemand Gott glaubt, weil sich eine biblische Prophetie erfüllt. Aber wer Gott glaubt, der wird ihn auch in den schlimmsten Situationen, wird ihm singen und ihn loben können. Das Lob Gottes hat seinen Grund darin, dass Gott vor dem Zustand der Welt nicht die Waffen streckt, sondern als der Herrscher dieser Welt nicht nur der Anfang, sondern auch das Ende ist. Darum können wir, wenn wir glauben, selbst das, was uns auch in dieser Zeit niederdrücken will, mit den Augen Gottes sehen. Und wir dürfen mit Gott rechnen. Das heißt nicht, dass wir als Christen in kritischen Situationen uns insgeheim die Hände reiben und denken, sollen mal diejenigen, die nicht in der Lage sind, auf Gott zu hoffen, dann mal sehen, wo sie bleiben. Und wir flüchten uns in den Katastrophen zu Gott hin, wie so die Küken unter die Flügel der Henne. Wir haben vielmehr eine Verantwortung für diese Welt und daher die Aufgabe, die Not anderer anzupacken, für sie zu beten. Und daran ein Vorbild zu sein, wenn nicht die Hoffnungsträger, wer dann? Es ist eben auch unsere Aufgabe, gegen Krebs und Wasserverunreinigung, Fischsterben, Ozonloch, Klimaerwärmung oder atomarer Vernichtung zu kämpfen, uns dafür einzusetzen oder dagegen. Das von Gott geschaffene Leben zu erhalten, ist vom Schöpfungsauftrag her unsere Pflicht. Und dennoch bleiben wir als Christen dabei nicht stehen, die Ärmel hochzukrempeln und so zu tun, als könnten wir die Welt retten. Wir rechnen mit dem Kommen Jesu Christi und dem Kommen des Reiches Gottes. Als Christen wissen wir, dass einmal alle Nationen kommen werden und den gerechten Gott anbeten werden. Gottes Gerechtigkeit werden wir erst dann in dieser Zukunft verstehen. Gottes Gerechtigkeit aus der Weltgeschichte heraus zu verstehen, dürfte schwer fallen und nicht gelingen. Die Rechnung, dem Gerechten habe es gut zu gehen, die geht nicht auf. Christus will uns ermuntern, nicht bei uns stehen zu bleiben und zu überlegen, wie es jetzt in dieser Situation weitergehen soll, sondern von den Zielen Gottes her, die er mit uns hat, zu denken und zu leben. Daher ist uns zu wünschen, dass Gottes Ehre bei uns Priorität behält oder gewinnt. Wird durch meine Entscheidungen Gott geehrt, ist die wichtigere Frage als die, was nützt mir das? Also Gottes Ehre oder vielleicht anders formuliert, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das hat Priorität. Daher ist uns zu wünschen, dass uns Gottes Zukunft ganz gewiss bleibt oder ganz gewiss wird. Nur wenn wir aus der Zukunft Gottes schon jetzt unsere Kräfte schöpfen werden, dann werden wir keine Angst haben, im Leben zu kurz zu kommen. Und nur mit dieser Hoffnung sind wir für Leute, die nicht glauben, eine Herausforderung und auch ein Gewinn. Daher ist uns zu wünschen, dass wir schon heute einstimmen in den Jubelgesang der weltweiten Gemeinde Jesu. Der Grund der Freude ist in Jesu Kreuzigung und Auferstehung gelegt. Darin sind uns Vergebung und Hoffnung geschenkt oder doch mindestens angeboten. Amen.